Okay. Die ist gut. Da kann ich Stunden drüber reden. Die ist auch gut. Das, alle Fragen. Okay. Okay, machen wir die theologischen Fragen ganz schnell am Anfang. Was ist der Nein, das Heil verlieren haben wir heute nicht. Was ist der Unterschied zwischen dem geistlichen Herzen und dem menschlichen Geist? Das ist ganz einfach. Dein geistliches Herz ist der Motor von allem. Ja, das steht in Sprüche 4,23. Mehr als alles behüte dein Herz, denn aus ihm entspringen alle Quellen deines Lebens. Oder, so sagt Luther das, oder vereinfacht ins Normaldeutsch übersetzt, alles, was du tust, hat den Ursprung in deinem Herzen. Alles, was dein sichtbarer und dein unsichtbarer Mensch tust. So, das Herz ist der zentrale, totale Motor, Mittelpunkt. Wo ist eigentlich meine Brille? Hier. Ihr seht alle so, ich sehe eure Pickel nicht. So, jetzt sehe ich sie wieder. Ja, das Herz ist einfach der Quellcode, der Motor, der alles, was wir tun, steuert, ob sichtbar oder unsichtbar. So, das ist einfach. Was haben wir hier noch? Habt ihr auch Bock auf Essen? Zweite Frage. Ja, ist, ne, also, ich glaube, ich kann auch lange, ne? Das war eine Drohung. Wie bekomme ich Spaß am Bibellesen und Beten? Gute Frage. Ja? Es wird immer mehr hier, Leute. Habt ihr keinen Hunger oder was? Also ich kann euch, ich weiß es nicht so genau, wie das bei euch ist, aber ich weiß, wie es bei mir funktioniert hat. Wie ich richtig Spaß bekommen habe am Bibellesen und Beten, das ist, als ich einer Person begegnet bin. Und zwar der Person, die das Buch, die die Bibel geschrieben hat. Jesus, der Heilige Geist, wie auch immer, Gott, wie ihr sie nennen wollt, ist egal. Ist wirklich so, ja. In 1. Petrus oder 2. Petrus steht das. Seid begierig nach der Milch des, ich hole mal meine Bibel, okay? Unverfälschten Milch des Wortes wie neugeborene Kindlein, ne? Steht da. Kennen wir alle den Vers? Oder sinngemäß wurde das jedem Christen irgendwie schon mal so an den Kopf geworfen. Das ist 1. Petrus 1, Kapitel 2, 1. Petrus Kapitel 2. Vers 2, und seid als neugeborene Kindlein, man könnte sagen als frische Christen, als jemand, der ganz neu dabei ist, seid begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Also, das haben wir alle schon mal gehört, wir sollen irgendwie die Bibel lesen, wir sollen das Wort Gottes lesen, kennen, wir sollen danach begierig sein, wir sollen Bock darauf haben. Warum? Damit wir heranwachsen. Haben wir alle schon mal gehört, kennen wir alle. Jetzt gibt es aber einen Haken, den sagt Petrus erst im nächsten Vers, das ist der Haken, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. So, das heißt, wenn ihr wirklich Bock auf Gott haben wollt und wirklich begierig sein wollt nach dem Wort Gottes, wenn ihr es wirklich lesen wollt, dann müsst ihr verstehen, dass Gott freundlich ist. Ja? Wenn wir das nicht verstehen, dann wird es uns jedes Mal, Gott möchte uns begegnen, wenn wir die Bibel lesen, ganz ehrlich. Er möchte uns begegnen. Er möchte nicht, dass wir dieses Buch behandeln wie irgendeine langweilige Deutschlektüre. Wir können sie analysieren und irgendwelche schönen Schlüsse daraus ziehen. Oh ja, ab heute soll ich das vielleicht anders machen. Super toll. Das verändert uns alles nicht so sehr. Ja. Aber Gott möchte uns, wenn wir das Wort lesen, begegnen. Ja, Jesus sagt, ihr macht alle möglichen Dinge, sagt er zu den Pharisäern, aber ihr kommt nicht zu mir, Mann. Ihr kommt nicht zu mir. So, wir lesen die Bibel, um zu Gott zu kommen. Wir lesen die Bibel, um zum Wort zu kommen. Und das Wort ist eine Person, sagt die Bibel. Ne? Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. So, Gott ist kein Buch, Leute. Ne? Da oben im Himmel wartet kein Buch auf uns. Das Wort ist eine Person. Und diese Person möchte uns begegnen. Und durch Bibellesen ist einer der Wege, wie sie uns begegnen kann. Ja? Aber wenn wir nicht geschmeckt haben, und hier steht nicht, wenn ihr verstanden habt oder wenn ihr es analytisch begriffen oder irgendwie in eurem Verstand begriffen habt. Nee, hier steht schmecken. Schmecken ist eine Erfahrung. Schmecken ist schwierig mit dem Gehirn. Ne? Das Geht nicht. Man kann nicht mit dem Gehirn schmecken. Man kann auch nicht dem anderen erklären, wie eine Banane schmeckt, wenn er noch nie probiert hat. Geht nicht. So, es muss ein Erlebnis sein. Da muss eine Begegnung sein mit dem Gott. Und zwar, Gott hat viele Seiten und viele Facetten und Charaktereigenschaft, aber Freundlichkeit Gottes kommt zuerst. Römer 2, Vers 4, die Freundlichkeit Gottes leitet uns zur Buße. So. Ja, wenn wir das nicht verstanden haben, ja, Gott möchte uns begegnen beim Bibellesen. Manchmal merken wir das, manchmal merken wir es nicht. Spielt keine, ist nicht so wichtig, aber Gott möchte uns begegnen. Aber wir Menschen sind, wenn wir diesen Gott nicht wirklich kennen, dann sind wir so wie Adam und suchen den nächsten Busch, wo wir uns verstecken können. Weil wir Angst haben vor diesem Gott, weil wir nicht wissen, dass dieser Gott nicht kommt, um uns eine rüberzugeben oder rüberzuhauen, sondern dieser Gott kommt, um uns zu umarmen und um uns zu retten. Ja? So, und das ist, und ja, du kriegst richtig Bock auf Bibellesen, wenn du merkst, wie cool Gott ist. So, das ist, so war es bei mir. Ja? Ich wurde so dressiert, weil früher wurden russlanddeutsche Jungs so dressiert aus christlichen Elternhäusern, dass man gefälligst die Bibel liest. Ja, ich habe das auch mehr oder weniger gemacht, aber ich hatte nie Spaß daran, bis mir Jesus begegnet ist. So, das war sehr cool. Danach hatte ich Bock. So, der Bock trägt einen nicht immer durch, das muss man auch dazu sagen. Ne? Gefühle kommen und gehen, der Bock wird manchmal stärker, manchmal weniger da sein. Gut, das ist nicht schlimm. Irgendwann seid ihr alle erwachsen und braucht den Bock nicht mehr so wirklich, sondern ihr wisst einfach, ne? Ihr wollt Jesus, ihr müsst es nicht immer unbedingt fühlen. Aber hier steht, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Bam. So, das ist meine Antwort darauf. Paul, hast du noch was zu sagen? Okay, gut. Nee, das ist... Okay, was haben wir noch? Sind platonische Freundschaften möglich? Ja, klar sind die möglich. Ne? Die sind auch gut möglich unter Jungs. Und unter mir. Nein, ist okay. Ey, keine Ahnung. Ich würde nicht sagen, dass es von vornherein unmöglich ist. Ich habe es bei Teenagern und Heranwachsenden noch nie gesehen, dass es nicht dann doch irgendwann anfängt zu funken bei dem einen oder dem anderen. Ne? So, keine Ahnung.
Ich glaube, es ist egal, ob das funkt oder nicht funkt. Ich glaube, es ist normal, dass es funkt. Okay? Das ist erstmal ganz normal, dass wenn Mädchen und Junge zusammen rumhängen, dass es mal funkt. Dass man ein Interesse an dem anderen hat. Und wenn man merkt, okay, das ist nichts, dann ist es auch okay. Also ist voll okay. Wir können nicht damit umgehen, wenn es mal gefunkt hat, dann noch weiter eine Beziehung miteinander zu führen. Das ist nicht okay. Aber wenn ich ein Junge bin und das heißt Mädchen, also wenn ich, ne, und wenn ich ein Mädchen toll finde, ist es doch okay. So meistens, weil ich, wenn ich nicht heile bin, bin ich dann verbittert und will das Mädchen nicht mit dem Mädchen nicht mehr zu tun haben oder umgekehrt. Ne? Aber es ist ja total normal. Also Mädchen, Jungs mögen einander. So, ist doch gut. Wenn da jetzt nichts funkt und wenn ich das Mädchen nicht attraktiv finde, wenn sie attraktiv ist, dann habe ich vielleicht ein paar Probleme. So, ne? Also, es ist doch total normal, dass wenn ich eine Freundin habe, dass ich mit ihr schlafen will. Das ist normal. Das ist nicht irgendwie die böse Sünde in mir, sondern es ist normal. So. Dann sagt, da ist eigentlich ziemlich klar, dass wenn man das will, wie die Bibel sagt, ne, wenn du eine Jungfrau gefunden hast, dann heirate halt. So, ne? Das ist auch normal. Also, versteht ihr? So, also wenn das funkt, es ist normal, das ist alles normal. So, zwischen Mädchen und Jungs. Und ich glaube, dass wenn man diese Phase mal durchlebt hat und beide relativ normal sind, dass man dann auch wirklich Freund sein kann. Auch wenn nichts aus daraus wird. Das ist auch kein Problem. So, aber weil wir in so ziemlich verdreht sind, denken wir, oh, sie hat mir einen Korb gegeben, das heißt, no way, nie wieder zusammen sein. Nie wieder miteinander reden, nie wieder hier. Das ist nicht normal. Ne? Wenn wir Christen noch sind, dann sind wir ja Geschwister. Bruder und Schwester. Das bedeutet, das ist ja dann viel, das ist ja ziemlich normal. Also ich habe mit meiner Schwester ein ziemlich gutes Verhältnis. So, das ist ja total normal, so dass wir mal miteinander klarkommen. Aber, also ich denke auch, ich habe sehr, sehr selten erlebt, dass es nicht funkt. Und das ist auch okay. Und dann muss man ehrlich sagen und sagen, hey, Süßer, nö. Ich finde dich ja ganz nett, aber ich glaube, ist nix. Lass uns einfach ja, Freunde sein und dann redet man meistens nicht mehr miteinander. Aber, aber genau so soll es nicht sein. So, ne? Dann dann müssen die Mädchen akzeptieren, wenn man einen Korb kriegt, oder die Jungs müssen akzeptieren, wenn man einen Korb kriegt, und dann einfach miteinander weiterleben. So, ne? Das Problem ist oft, dass wir uns nicht rechtzeitig trauen, miteinander zu sprechen. Versteht ihr? Wenn ich merke, ich mag jemanden, und dann rede ich mit Gott 1,5 Jahre drüber. Ne? Und dann höre ich alle Mögliches, vielleicht, das ist jetzt von Gott. Und dann habe ich noch Visionen oder irgendwelche Sachen. Und dann bin ich mir 300% sicher, dass das Gott ist. So, ne? Anstatt einfach das Mädel nach 3 Wochen, wenn man so Bauchgefühle hat, zu sagen, hey, wollen wir mal Kaffee trinken und schau mal. Ne? Dann machen wir daraus so ein riesengroßes religiöses Zirkus. Das ist nicht normal. So, 1,5 Jahre mit Gott drüber zu reden und nicht mit dem Mädchen oder mit dem Jungen. Ganz ehrlich, hallo? Es sei denn, du bist ganz besonders, das ist okay, also es gibt bestimmt die Ausnahme, okay, aber so in der Regel ist das nicht normal. Wenn du jemand magst, dann redest du mit ihm. So, das ist das, die Bibel sagt, wenn du, junger Mann, wenn du nicht aushalten kannst, sagt Petrus, dann schau dich, was? Paulus, und dann schau dich mal um, da sagt die Bibel. Ich kann natürlich sagen, hallo, du wirst erstmal frei von einer, ne? Wie geht das? Hallo, du bist ein Mann. Das ist normal. Das ist normal, dass wir Mädchen toll finden. Das ist total normal. Das ist gesund. Wenn ich keine Mädchen gut finde, dann habe ich ein Problem. Ne? Wenn ich verheiratet bin, soll ich meine Frau gut finden. Soll ich mich meine Frau anschauen und meine ne? Dann soll da die Beziehung sein. Dann soll ich woanders nicht so gucken. An der Frau meiner Jugend. Ergötze dich. Und Emil sagt, ergötze dich an ihren Brüsten. Leute, das ist alles die Bibel, okay? Das ist einmal Tüt, okay? Könnt ihr einmal Tüt machen? Emil. nein, ey, aber wir müssen da einfach in so eine, so ein bisschen lockerer werden, okay? Auch wenn man sich verknallt, das ist okay. Das ist okay. Und dann, wenn sie Nein sagt, dann ist auch okay. Ich habe hier ein Beispiel, ich werde jetzt nicht nach vorne rufen, der hat das erlebt und dem geht's gut. Hat das Beste gemacht, was ein Junge machen kann. Also ich habe voll Respekt davor, was er gemacht hat. Und sie hat halt Nö gesagt. Ist doch okay. Kein Thema. Trotzdem kann man miteinander sein, vor allem, wenn wir Geschwister sind. Und dann braucht man auch die Gemeinde nicht zu wechseln. Weil man mit dir in einem Raum ist, okay? Macht bitte daraus kein Theater, okay? Und betet nicht 3 Monate dafür, sondern ja, vielleicht, nein, macht das bitte nicht. Redet miteinander, okay? Und dann probiert es aus, ne? Also als ich mich in meine Frau verknallt habe damals, ich kannte sie 2 Jahre, ne? Ich kannte Sarah und ich war nicht in sie verliebt. Ich wusste, die lebt am coolsten mit Jesus. Das wusste ich eindeutig. Aber du musst ja verliebt sein. Ich meine, was bringt dir, wenn jemand gut mit Jesus lebt, aber wenn du, ne, wenn du nicht auf sie stehst, wenn du nicht mit ihr zusammen sein willst, ne, wir reden dann über Sex, wenn du die nicht toll findest. So, ne? Das ist ja so, das hat ja Gott so in uns gemacht, dass wir jemanden toll finden. So, ne? Und dann plötzlich irgendwann kamen Gefühle. So, und ich habe hin und her, hab die dann jede Woche per Zufall getroffen, wirklich per Zufall, ich habe nichts gemacht. Wirklich per Zufall, Gott, war für Gott war das kein Zufall, aber für mich wirklich. Nein, alter Henning! Fast, nein, immer vor der Mensa, wie immer vor der Mensa in der Uni. Wie Gott lieben, alles Zufall. Und Sarah ist mir dann zugefallen. Und ich ihr. Also sie war länger verliebt und Naja, fand sie auch nicht so gut, wenn ich zu ihr nett war, aber egal, mittlerweile würde sie es vielleicht anders machen, egal. Aber dann, als ich verliebt war, ich habe dann mit Mädchen geredet, nach 2, 3 Tagen, wo das wirklich offensichtlich war, und meinte, vielleicht soll ich warten, bis sie dann ihre Prüfung hat und hier und so. Mädchen hat zu mir gesagt, Paul, du spinnst, wenn sie auch in dich verliebt ist, dann wird sie mit dir schimpfen dann in 3 Monaten. So, ne? Klär das jetzt. Und dann bin ich dann aus dem Büro runtergegangen und habe das, ich glaube, sie bin dann in die Bibliothek, die hat Prüfung gemacht, ich auch, und bin zu ihnen gesagt, Sarah, können wir reden? Das war mein kürzestes Gespräch. Wer mich kennt, der weiß, ich kann lange reden. Aber dann habe ich gesagt, Sarah, können wir reden? Ja. Kann ich dich anrufen? Ja. Dann bin ich nur weggegangen, dann gehe ich zurück. Kann ich auch vorbeikommen? Ja. Und naja. Genau, und dann waren wir halt zusammen. Also, weil sie auch verliebt war. Das hat sich so 3 Wochen hingezogen. Sogar Helmut hat das, für ihn war das auch Überraschung, ne? Für alle war das eine Überraschung. Aber ich dachte mir, okay, ich muss die Welle reiten. Ne? Wenn du mal verknallt bist, weißt du so, wenn du so über 25 bist vor allem, so, ne? Dann fängt dein Gehirn zu arbeiten. Brumm, 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 brumm. Ist es wirklich? Ist es wirklich? Ne, und dann, ja, weiß ich nicht, die hat ja das ist nicht so toll und das ist nicht so toll und das. Ne, kennt ihr das? Also vor allem Edwin hat ja auch dann die Welle irgendwann geritten nach 1,5 Jahren. Jetzt ist er glücklich, der hätte das auch vor über einem Jahr schon sein können. Stimmt das? Ja. Ne, aber es ist okay, versteht ihr? Also lass uns das nicht zu kompliziert machen. Und sondern einfach miteinander in Beziehung stehen und wenn da was ist, dann... Ne? Platonische Freundschaft gehen auf jeden Fall. Ich meine, wir sind Familie. Wenn wir zu Jesus gehören, sind wir Familie. Ne? Es gibt Prediger, und einen sehr bekannten Prediger, und der hat definitiv Unrecht. Der hat gesagt, es ist nicht von Gott, wenn du mit einer Frau in einem Raum bist. Ne? Ne? Ja, Name wurde schon gesagt. Einmal. Genau. Ey, das ist nicht gut. Das ist Blödsinn. Versteht ihr? Weil er hat ein Problem vielleicht mit was auch immer. Was auch immer. Keine Ahnung. Aber das kann nicht sein. Wenn ich und Christine, wenn das meine Schwester ist, kann ich mit meiner eigenen leiblichen Schwester in einem Zimmer sein? Ich kann sogar mit ihr in einem Zimmer pennen. Das ist überhaupt kein Thema für mich und meine Schwester. Ich würde jetzt nicht sagen, jetzt pennt in einem Zimmer, versteht mich nicht falsch. Aber... wegen der Notwohnung. Genau, wegen der Notwohnung. Stimmt, wir haben alle in einem großen Raum geschlafen. Nein, ey Leute, ich glaube, dass wenn wir voll von Jesus sind und mit Jesus leben, ist das überhaupt kein Problem, wenn wir zusammen sein können. Wenn wir zusammen auch in einem Raum sein können und Zeit verbringen können. Ne? Und in der Bibel steht geschrieben, küsst einander mit dem heiligen Kuss. Da steht nicht geschrieben, Männer die Männer und die Frauen, sondern steht einander. Das heißt, es ist auch okay, wenn ich meine Schwester in der Gemeinde jemandem ein Küsschen gebe. Ne? Weil wenn ich rein bin, ist alles gut. Ist alles kein Problem. Deswegen, platonische Freundschaft zwischen Männchen und Weibchen sind möglich. Und wenn man sich zwischendurch verliebt, dann klärt man das. Und entweder heiratet man oder man ist einfach weiter nur Freund. Okay, Helmut. Nein, ich bin okay. Ja, das ist, ich weiß nicht, wo die Bibelstelle steht. Mach mal du mal erstmal.
Hat Gott das Böse erschaffen? Okay, das ist auch leicht. Nö, hat er nicht. Gott hat diesen Engel, Luzifer, in manchen Übersetzungen steht das, Hesekiel 28, Jesaja 14. Da steht, er hat ein Wesen geschaffen, was über den anderen Engeln war, und das Wesen war perfekt und vollkommen. Und dieses Wesen, da steht in Hesekiel 28, steht, dass es der Glanz deiner Schönheit oder deine Vollkommenheit hat dich geblendet oder dich getäuscht. Der einzige Fehler, den man Gott halt vorwerfen könnte, wäre, dass er das perfekte Wesen geschaffen hat. So, wir sind es ja offenbar nicht, ne? Wir sind ja offenbar nicht perfekt. So. Aber die Bibel sagt in Hesekiel 28, dass er perfekt, dass dieser Engel oder dieses Wesen perfekt war. Ja? Und da steht, weil du so perfekt warst, hat dein Herz sich erhoben. Ja? Wir können das auch mal lesen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht zu ausführlich werde und zu viel Zeit dafür verbringe. Aber das ist schon sehr wichtig, dass man das versteht. War das Hesekiel 28 oder Jesaja 14? Ja, Hesekiel 28, 17, da heißt es, dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verdorben. Ja. Je besser wir werden, je perfekter wir werden, umso mehr kommen wir auch in diese Gefahr. Ja. Gott hat das Böse nicht erschaffen, aber Gott hat hier Wesen erschaffen, die sehr wohl auch einen freien Willen hatten und eigene Entscheidungen treffen konnten, die keine Roboter waren. Ja. Und es ist immer gefährlich, ja, Personen, Lebewesen mit einem freien Willen auszustatten. Das ist immer sehr gefährlich. Sie könnten ja, ne, was anderes, sich für was anderes entscheiden, als was eigentlich gut ist oder was man eigentlich will. Gott geht dieses Risiko ein. Ja, und dieses Wesen war so perfekt gemacht, da war wirklich kein Fehler dran, dass es von sich selbst gedacht, dass es über sich selbst halt das Herz sich erhoben hat, dass es so stolz geworden ist und dadurch zum Teufel und zum Ursprung allen Bösen geworden ist. Ja. So, ja, man könnte Gott das in die Schuhe schieben. Ja, Gott, Mann, hättest du mal überall Roboter geschaffen oder so, dann wäre das nicht passiert oder so. Ne? So, deswegen, das ist ein Thema, was sich auch bis heute durchs ganze Evangelium zieht. Deine Kraft ist in der Schwachheit mächtig. So, Gott möchte Schwachheit. Okay? Ja. Wir würden gerne die stärksten, die besten Christen sein, die heiligsten Christen, die sündlosesten Christen, ne? Und die vollmächtigsten Christen würden gerne die Christen sein, die auf jede Frage eine Antwort haben. Warum? Weil wir es einfach nicht mögen, Dinge nicht zu wissen. Kein Mensch mag es, schwach zu sein, so wirklich. Ne? Außer Paulus und Jesus. Ja, Paulus, zumindest wenn Paulus kein Lügner ist. Paulus sagt, ich freue mich an meiner Schwachheit, ich rühme mich meiner Schwachheiten. Also rühme, ich gebe meiner Schwachheit an. Ne? Das bedeutet das. Ich freue mich meiner Schwachheit, so. Und Jesus auch. Jesus hat durch seine Schwachheit, nämlich am Kreuz, hat er den Teufel besiegt. Das wird der Teufel auch nie verstehen. Das ist ein Weg, wie man den Teufel immer bis heute immer besiegen kann. Durch Selbstaufgabe, durch Nachgeben, durch Selbstverleugnung, durch sich demütigen. Das sind alles Auswirkungen von Schwachheit. Das sind alles Sichtbarwerdungen, praktische Handlungen, die aus Schwachheit geboren werden. Zu Gott zur Hilfe schreien. All diese Sachen, das ist Schwachheit. Und das besiegt den Teufel bis heute. Jesus hat den Teufel bis... Das ist das Gegengift. Aber Gott hat das Böse nicht erschaffen, aber Gott hat ein Wesen geschaffen, was so perfekt war, dass es von seinem eigenen Glanz, von seiner eigenen Schönheit verführt wurde. Ja. Und das ist vielen, ich weiß nicht, wie gut ihr euch in der Kirchengeschichte auskennt, aber vielen Männern Gottes ist das auch passiert. Es gibt Männer Gottes, die hatten wirklich herausragende Geistesgaben und Begabungen von Gott bekommen. Ja. Und ihr Ende war schrecklich. Die sind völlig durchgedreht. Ja. Mir fällt gerade einer ein, der lief am Ende seines Lebens mit alttestamentlich-priesterlichen Gewändern nur noch rum und hat sich für Elia gehalten. So, ja. Das gab es auch übrigens unter den Mennoniten, gab es auch so einen Typen. der hat sich als vierte Person der Gottheit bezeichnet, genau. Das ist. Habe ich in der Uni Bielefeld drüber gefunden. Also da gibt's auch, also solche Typen gibt's immer wieder. Ne? Es passiert immer wieder so. Ne? Und das ist gefährlich, ja, wenn Gott uns zu viel gibt oder je perfekter oder je vollkommener wir werden, umso mehr stehen wir auch in dieser Gefahr, durchzudrehen oder abzuheben. Ne? Deswegen, das müssen wir, wenn wir wirklich mit Gott leben wollen, wir müssen Schwachheit wirklich umarmen. Oder gut finden. Das ist ein sehr großer Schutz. Ja. Hat Gott das Böse erschaffen? Nee, hat er nicht. Aber er hat Menschen oder Wesen mit freiem Willen geschaffen, später auch Menschen, die sich sehr wohl für das Böse entscheiden können. Ja. Und Gott ist sehr, sehr, sehr für den freien Willen. Sonst hätte er da nicht zwei Bäume ins Paradies gestellt und sonst hätte Gott auch gar nicht dieses Gebot erlassen, iss bitte nicht von dem Baum. Wenn es dieses Gebot nicht gäbe, dann wäre der freie Wille des Menschen absolut wertlos, weil man hat ja gar keine Chance, sich gegen Gott zu entscheiden. Gott musste irgendeine Sache dem Menschen geben, wo der Mensch die Chance hat zu sagen, nee Gott, dich will ich nicht. So, ne? Und das war halt, okay, von allen Bäumen nur von dem einen, bitte nicht. Okay, ne? So. Das ist meine Antwort auf diese Frage. Ja, ich weiß nicht, ob die ausreichend genug ist für euch. Das ist so okay, wenn das nicht der Fall ist. Aber das ist alles, was ich weiß. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Ähm, Wenn Jesus sagt, Paul, hör mal zu, wenn Jesus sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen, liebt er auch den Teufel? Das weiß ich nicht. Ich weiß, die Bibel sagt, dass Gott das Böse hasst. Und wenn Gott liebt, muss er auch hassen. Das ist logisch. Das ist rein mathematisch logisch. Wenn ich Kinder liebe, dann muss ich Kinderschänder oder Leute, die sich an Kindern oder diese Tat, wenn jemand sich an Kindern verhängt, dann muss ich das hassen. Ich kann nicht gleichzeitig sagen, oh, ich liebe Kinder und ich liebe Menschen, die Kinder misshandeln. Oder ich liebe das, wenn Kinder misshandelt werden. Das steht hier? Ich kann nicht das Gute und das Schlechte gleichzeitig lieben. Das ist Blödsinn. Deswegen hat Gott auch einen Hass. Und die Bibel sagt doch, dass Gott einen Hass hat. Nämlich er hasst die Sünde. So, und Gott macht aber einen Unterschied zwischen der Person und der Sünde. Das weiß ich auch. So, Gott hat die Sünde gerichtet am Kreuz. Alles, was dazugehört zur Sünde. Und Gott hat die Sünde gerichtet und die Menschen liebt er aber. Für die Menschen ist er extra deswegen gestorben. Aber wenn wir Menschen uns an die Sünde festklammern und von der nicht loslassen, dann kleben wir halt an der Sünde und über der Sünde, dann wird uns das Gericht auch treffen, was über der Sünde ist. Gott macht da, das ist wirklich eine Trennung, aber ich weiß es nicht. So. Keine Ahnung, kann ich nicht beantworten. Okay. Moment. Eine Frage übersehen, oder? Ja, hier. So, zwei haben wir noch. Wie lebt man in der Gnade Gottes? Oder wie lebt man, lernt man? Wie lebt man, wie lernt man in der Gnade Gottes? Wie lebe ich in der Gnade Gottes?
Also wie ich das gelernt habe mit der Gnade Gottes, als ich sagen wir, in Dingen gebunden war und ganz oft gesündigt habe, habe ich gelernt, dass Gott mir jedes Mal vergibt. Ja, also kennt ihr die Bibelstelle? Jesus sagt, wo Petrus ihn fragt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Ja, wie oft soll man das vergeben? 7 mal 70 pro Tag. Das sind 490 Mal pro Tag. Nicht im ganzen Jahr, sondern pro Tag. Das war für mich, wie ich die Gnade Gottes so kennengelernt habe, wo ich verstanden habe, so oft kann ich gar nicht sündigen am Tag. Also wirklich, es gibt so, keine Ahnung, Pornografie oder sowas, das war damals, als ich Teenager war und auch später so mein Kampf, so, weil es ja eindeutig, dann ist man Sünder. Wenn man andere richtet und biblisch korrekt ist, ist man ja kein Sünder. Wenn ich als Kerl wirklich mir so schmutziges Zeug angucke, wenn ich ein bisschen Gott mag, kann ich das mir nicht wegreden. Kann ich nicht sagen, ich bin, das ist okay. So, weil ich fühle mich schrecklich danach. Und Gott hat mir damals gesagt, ich hatte keine Ahnung, ich wusste nichts von Befreiung und all dem, ich habe das schon mal erlebt, so, aber ich wusste gar nicht, dass das irgendwie jetzt da, in dem Moment hatte ich keinen Plan. Aber ich habe dann erfahren, dass ich durch diese Bibelstellen habe ich dann von Gott erfahren, wie seine Gnade ist. Und Gott hat zu mir voll gesprochen. So, dass ich 7 mal 70 Mal, dass Gott mir 490 Mal am Tag die gleiche Sünde vergibt. Ne, wenn er von mir erwartet, dass ich meinem Bruder, dass ich Helmut das 490 Mal vergebe, ne, wenn ich, dass ich meine, so wie oft wird Gott doch nichts von mir erwarten, was er nicht mit mir machen kann. Und das war für mich eine ziemlich gute Geschichte, als ich das verstanden habe, weil dann früher hat es so gedauert, ich habe gesündigt oder irgendwas anderes, also jemand, was auch immer, ja, das war meistens dieses ganze Unreinheitszeug, weil alles andere weiß ich nicht. Später hat Gott mir vieles dieser Sachen gezeigt, aber früher habe ich so 2 Tage gebraucht, um wieder vor Jesus zu kommen, dass ich mich wirklich gut fühle bei Jesus. Aber als Gott anfing zu mir zu reden, dass er mir jeden Tag 1000 Mal vergibt, und dass es so sein Herz ist, dass ich der verlorene Sohn, der hätte 20 Mal, 100 Mal weglaufen können und der hätte ihn wieder angenommen, das hat mich schon, diese Freundlichkeit Gottes hat mich dann schon überzeugt und fing mich an zu verändern. So, dass ich anfing, dass die Sünde anfing, weniger Raum in meinem Leben zu haben. Ich hatte noch keine Theologie, ich wusste noch viele, viele, viele Dinge nicht. Aber das, was mich wirklich verändert hat, ich wusste, Gott wird mir 1000 Mal am Tag wegen allen möglichen Sünden vergeben und ich kann immer vor ihn kommen. So, und deswegen, jetzt ist das so, weiß ich nicht, wenn ich jetzt eine Sünde habe, ne, gerade zu meiner Frau war, das ist so, oder zu meinen Kindern, brauche ich so 30 Sekunden, wenn ich mich entschuldigt habe, dass ich mich wieder gut fühle. Also, dass ich mich wieder toll, also gerecht fühle vor Gott. Gerecht fühlen bedeutet, ich fühle mich richtig gut. Wenn, also, Gott ist, wenn, so wie Gott ja sagt, wir sind, dass wir gerecht sind in ihm. So gerecht verstehe ich so, ne, gibt es bestimmt auch tolle Bibelstellen zu, aber wie sich das in meiner Seele manifestiert oder zeigt, ist, ich fühle mich gut vor Gott. So, ne, ich habe nichts, was Gott, dass ich irgendwelche Anklagen habe oder dass ich nicht vor ihn kommen kann. Ich habe so einen tiefen Frieden in mir drinne. Ne? Und also ich lebe in der Gnade Gottes, dass ich einfach, also das war so mit den Sünden, so, ne? So, das war eine Sache, dass ich die Sünden losgeworden bin, habe ich verstanden, also dann fing Gott mir das ein bisschen anders zu zeigen. Egal, was ich gemacht habe, ne, es war alles aus der Gnade, war alles Gnade von Gott. Also ich habe, meine Eltern haben so eine Rhesusfaktor-Komplikation, also sie haben zwei Blutgruppen, die ganz leicht, also die verursachen eine Komplikation, wenn man ein Baby miteinander hat. So, und meine Schwester, viele kennen von euch, die sitzen ja im Rollstuhl, wegen dieser Komplikation hatten sie, also wegen dieser Blutsituation hatten sie Komplikationen und die Ärzte haben sie schlecht behandelt. Ne, vorher hat meine Mama auch ein Baby gehabt, die hat es auch verloren. Und dann bin ich gekommen. Dann war ich der Nächste, ne? Und ich habe noch 3 Brüder und alle, die Ärzte in Russland haben gesagt, sie sind bescheuert, sie sind verrückt, dass sie Kinder kriegen, die werden alle Krüppel. So, und ich weiß, es ist Gnade Gottes, dass ich es nicht bin. Ne? Dass ich es nicht bin, so, ne? Und ich weiß, klar, durch meine Schwester habe ich dann viele andere Dinge gelernt. Dass Gott nicht so ein Wunschautomat ist und dass alles so funktioniert, wie wir es wollen und dass Fragen offen bleiben, dass es eine Weisheit Gottes gibt, keine, und eine Kraft Gottes, dass es nicht immer alles toll wird. Ja, aber das war für mich, ich weiß, es ist Gnade Gottes, dass ich lebe und dass ich gesund bin. Es ist Gnade Gottes, wie ich mein Studium gemacht habe. Also es hat nichts mit mir zu tun. Es hat überhaupt nichts mit mir zu tun, wer ich bin, was ich habe, was ich mache. So, ne? Und in der Bibel steht, deine Gnade ist jeden Morgen neu und alle möglichen Bibelstellen halt. Ne? Aber ich weiß, es hat nichts, ich kann machen, was ich will, ich kann tun, was ich will, ich kann mich auf den Kopf stellen, was ich will, wie ich will, aber das wird nichts bringen, wenn Gottes Gnade nicht auf meinem Leben liegt. Ne, wir hatten letztens einen Kunden, ich habe so eine kleine Firma und dann war ich so mit Manfred von Freso da und ein paar andere Leute, wir haben uns einfach unterhalten, ich habe den Leuten einfach alle so erzählt, was ich denke und dann sagt der Kunde, wow, das ist genau das, noch nie hat jemand uns das gesagt. Und ich so, hä? Wo können wir sie beauftragen? Wir machen schon was für die. Ich so, hä? Ja, sie verkaufen, auch wenn sie nicht verkaufen wollen, so, ne? Und ich weiß, das ist Gnade Gottes. Ne, das ist Gnade Gottes. Wir müssen nicht jedes Gespräch führen mit einem Ziel, dass wir etwas bekommen oder etwas kriegen, sondern wir können wir sein und Gott wird das alles geben. So, ne? Also, ich habe gar kein theologisches Ding, aber ich weiß, alles, was ich von Gott habe, alles, was ich habe und alles, was ich mache, ist nur, weil es ihn gibt und weil er mich leben lässt. Ne? Also, ich bin wirklich kein Hero. So Leute denken, wow, Paul, ihr hättet mich vor 7 Jahren sehen sollen. Wirklich? Ey, das ist die Wahrheit. Jetzt habe ich so ein schickes Auto. Und ich habe, ganz ehrlich, ich habe nie geglaubt, dass ich ein schickes Auto haben werde. Okay? Ich habe jetzt nicht im Glauben mir vorgestellt. Oder dass ich, keine Ahnung, ich habe jetzt noch kein eigenes Haus oder so. Irgendwann werde ich das wahrscheinlich auch haben oder so. Ist egal. Aber wann war das? Vor 7 Jahren, gut 7 Jahre, ich war fertig. Und ich habe nur auf Jesus geschaut, gesagt, Gott, was? Da hat's 4 und nach dem Studium dann, das ist jetzt 6 Jahre her, glaube ich, ne? Ich habe ziemlich spät zu Ende studiert, 7,5 Jahre oder 7 Jahre habe ich studiert. Und das war alles Gnade von Gott. Ne? Gott hat mir damals beigebracht, Christus ist alles, dass ich Jesus leben soll. Ne, ein alter Mann hat zu mir gesagt, Paul, lebe Christus. Und ich habe gesagt, ja, super. Ne, also das Erste, was ich dann gelernt habe, war, dass ich jeden Gedanken gefangen nehmen soll, der mich ablenkt von dem zu tun, was Jesus will, dass ich tue. Ne? Und aber in der Zeit, das war eine sehr, sehr harte Zeit. Ich sah ziemlich nach vielen Niederlagen aus. Ne? Es sah ziemlich nach vielen Niederlagen aus. Und meine Frau und ich, wir sind dann auch nach Hamburg gegangen. Wir waren ja als Gemeinde, es war ein ganz kleiner Kreis damals noch. Wir waren, weiß nicht, damals 10 Leute, waren ein bisschen fertig auch, haben alle gerichtet, weil wir alles besser wussten. Ne? Also Helmut mehr als ich, aber ist die Wahrheit. Stimmt das? Genau, das ist die Wahrheit. Also vielleicht ist in meinem Herzen auch ganz viel richten gewesen, aber ey, hat halt die, wenn du die Gabe des Lehrers hast, richtest du vielleicht ein bisschen mehr, weil du alles richtig weißt. Ne? Ist ey, so. Ich spüre, egal. Ist auch Gnade von Gott, dass ich nicht viel mehr gerichtet habe als Helmut. Darf ich das so sagen, Helmut? Ja, klar. Genau. Aber wir haben jedes Mal, was wir gemacht haben, ich hab gesagt, okay, ich mache das jedes Mal für Jesus. Und ich weiß, Gott öffnet mir die Türen und macht. Und dann bin ich nach Bielefeld gekommen, da war ich Hartz IV, weil ich wusste, Gott will hier eine Gemeinde machen, eine große Gemeinde und so eine richtig coole Gemeinde, so wie im Neuen Testament. Und wir sind noch nicht ganz da. Also für alle, die das so denken, wir sind schon da. Wir sind auch nicht da. Da muss Gott noch ein paar Sachen machen. So, ne? Dass wir zum Beispiel wirklich einander lieben. Wir lieben uns schon ganz doll, aber da muss noch einiges passieren. Und das passiert, wenn wir näher an Jesus kommen, wenn wir näher an seine Gnade kommen, wenn wir näher an sein Herz kommen. Das passiert nicht, dass wenn du ein paar Dämonen mehr los wirst, okay? Die Dämonen, wisst ihr, Heidi Baker, ich fand das so krass, die umarmen die Kinder und die werden voll frei. Ich habe vor 12 Jahren meine erste christliche Konferenz, nachdem ich anfing mit Jesus zu leben, oder 14 Jahre, ja, da bin ich zur Konferenz gefahren, ich wusste gar nicht, ich habe im Internet das gefunden und da war Heidi Baker da und da war ein kleines Mädchen, die lief rum und damals hatte ich wirklich wenig Ahnung, aber jetzt weiß ich, da war in ihr was sehr viel Unreinheit. Ja. Und an einem Abend, ne, da war halt so charismatische Veranstaltung, alle vorne und alle schrien und die Gegenwart Gottes war da. Heidi Baker und eine andere Frau haben dieses Mädchen umarmt und die hat geschrien. Jetzt weiß ich, es waren viele Dämonen ausgefahren. Und dieses Mädchen, die haben sie geliebt, gestreichelt. Also es war jetzt nicht so, die haben sie noch in Jesu Namen. Ich befehle dir, Geist der Unreinheit, Schabbat und so, ne? So, ne? Und haben eine Show draus gemacht, sondern sie haben sie einfach geliebt. Sie haben sie gestreichelt und sie hat geschrien. So, ne? So, und dann am nächsten Morgen lief dieses Mädchen rum mit Babyspielzeug und Sachen. Die war wieder normal. Die war wieder ein Kind. Ne? Und Gott möchte, dass, wenn die Liebe Gottes so stark in uns ist, und ich glaube, da können wir von Heidi einiges lernen, wenn du einfach nur liebst, wenn du nicht erstmal theologisch so eine Checklist machst, wisst ihr, unsere Gemeinde findet Checklisten eigentlich blöd. Aber wir können auch Checklisten im Herzen haben. Ne, jetzt, so eine Checklist finden wir nicht gut. So, ne, wo wir sagen, okay, das muss alles abgearbeitet werden. Aber wir können ein Herz voller Checklisten haben. Versteht ihr? Das geht auch. Ich habe das, hat er das schon erlebt? Das. Passivität, Bitterkeit, König, was gibt's noch? Ärger, Hass gegen Schwach, also wir können so eine Checklist haben, ne? Oder hat er das und das mit Gott gemacht? Aber was Gott möchte, dass wir einfach einander lieben und die Liebe Gottes ist das Feuer, was alles verbrennen wird. Ne? Und wo wir frei werden. Die Freundlichkeit Gottes ist, die uns groß macht, ist das, was uns hochhebt, ist das, was uns zu Buße leitet. Naja, und dann war ich da auf dieser Konferenz, das war cool, wie komme ich da drauf? Genau, aber mein ganzes Leben vor 6 Jahren, ich weiß nicht, ob jemand mit mir hätte tauschen wollen. So, ne, Hartz IV, Frau, die noch am Studieren war, so, ne, war nicht so cool. Ja, aber Gott hat seinen Plan gehabt und dann habe ich alle möglichen Sachen gekriegt und war Gott gehorsam. Das war jetzt nicht so ein schwieriges Gehorsam, sondern weil ich wusste, was Gott will, habe ich einfach die Dinge gemacht. Und Gott hat seine Gnade jeden Morgen ausgeschüttet. Und jeden Morgen ausgeschüttet, jeden Morgen ausgeschüttet. Ne? Und dadurch habe ich ziemlich viel jetzt irgendwie, dass ich da selber gar nicht so immer so, ich ist absolut unverdient. So, So, ne? Ich finde, meine Mitarbeiter sind fleißiger als ich. Ja, und so Sachen, so halt, ne? Genau, dass wir die Gemeinde so haben, ist auch unverdient. Ne, wir haben einfach Gott gehorcht. Wir haben einfach Schritt für Schritt das gemacht, was er wollte. Und er hat uns das mit seiner Liebe und seiner Gnade halt die Dinge angeboten halt, ne? Wichtig ist, wenn du denkst, dass du etwas kannst und dass du alleine etwas kannst, wirst du wahrscheinlich nicht in der Liebe, in der Gnade Gottes leben können. Wir können gar nichts. Wirklich. Und alles, was wir können, können wir, weil Gott uns das gegeben hat. Also, wirklich. Also, die Leute, Edwin kennt mich. Edwin weiß, wie ich bei der Arbeit bin. Es ist wirklich, es ist alles Gnade. So, ne, es ist nicht wirklich, weil ich ein Hero bin. Also, ich bin kein Hero. Ich habe auch nicht eine besondere Begabung für Wirtschaft. Ne? Wisst ihr was, wenn Christus euer Leben wird, wenn Jesus dein Leben wird, dann wird egal, was du machst, wenn das ist, was Gott dir gerade gibt, wird es wundervoll werden. Ne? Dann kannst du machen, was egal, was du anfasst, wird es dir gelingen. Ne? Josef, egal, was du anfasst, wird es dir gelingen. Ne, wenn du jetzt schon jetzt einen Plan hast, ich will das haben und sagst, okay, ich fasse es an, Paul, es funktioniert nicht. Ganz ehrlich, ich wollte keine Firma, ich wollte doch ein Volvo schon, aber nicht so ein Volvo oder ich wollte kein tolles Haus, ich wollte alle diese Dinge nicht. Das Einzige, was ich wollte, war für Jesus zu leben. Wirklich, das ist die Wahrheit. Und jetzt habe ich so ziemlich viele Sachen, ne, und muss mich auf Jesus konzentrieren und nicht auf die Sachen. Ja. So, ne, ihr müsst, das ist halt etwas, wo wir Gott erlauben sollen, dass Gott jeden Tag das leben, was er uns jeden Tag zu tragen gibt. Ne? Gott gibt uns nie mehr zu tragen als das, was wir tragen können. Ne, und du brauchst kein Hero sein. Eine Sache, die schon gut ist, ist, wenn du wartest, dass Jesus wiederkommt. Ne? Also wiederkommt in deinem Alltag, aber auch wiederkommt als Messias. Das war schon etwas, was ich jeden Tag gemacht habe. Ne? Ich habe mich auch nach seinem Reich getrachtet, geguckt, dass es, was will er machen. So was. Ich habe einfach für ihn gelebt. Ne? Wir haben schon Predigten bei uns gehört. Wenn wir alles, was wir tun, das sollen wir für ihn tun. Ne? Und das ist Anbetung. Und dann kommt man irgendwie in die Gnade rein.
Gott sagt auch ganz genau, wie man, wem er gnädig ist und wem er nicht gnädig ist. Das ist immer noch wichtig, weil viele Leute denken immer, Gnade ist irgendwie Gottes Willkür oder so. Manchen ist es gibt ja diese Verse, ich bin gnädig, wem ich gnädig bin, so. Dann denken wir so, ja, super, was, wenn er mir nicht gnädig ist, so. Ne? Gibt aber Gott sagt sehr klar, wem er gnädig ist, ja. Wer sich demütigt, dem will ich Gnade geben, sagt Gott. Ja, das ist ganz klar. So, wenn du in diese Gnade reinkommen willst, hey, freu dich deiner Schwachheit, steh zu deiner Schwachheit, demütige dich, sei total ehrlich, gegenüber Gott und gegenüber Menschen. Das habe ich weiß, das hat Paul jetzt vergessen zu sagen, aber das hat er gemacht. Das habe ich auch gemacht. So, das funktioniert wirklich. Wenn wir uns demütigen, wird Gott uns Gnade geben. Das ist 100%. Und ganz ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass Paul jemals ein Studium schafft, als ich ihn kennengelernt habe. Ich habe es nicht gedacht, Paul. Ich dachte, oh Gott, ey, die einzige Chance für den ist, dass er irgendwie Prediger wird oder auf die Bibelschule geht. Ich habe gesehen, wie Paul vorm Computer saß und versucht hat, Texte zu schreiben. Ne? Und am Anfang, da musste ich einmal die Woche kommen und deinen Computer neu machen. Und heute weiß... Ja, okay. Aber heute weißt du mehr darüber als ich, Mann. So, das ist halt auch Gott. Ne? Okay. Ja. Was? Wenn wir etwas können. Achso, wenn ihr es drauf habt, ja, dann sei dankbar. Das ist ganz wichtig. Sei einfach dankbar, ne, dass Gott dir das gegeben hat. So. Das ist wichtig. Ne. Das zweite ist, vergiss es einfach nicht, dass es halt Gnade von Gott ist und dass es dir da auch nicht geben können. So, ne. Ich sag meinen Schülern immer, wenn sie alle stöhnen und gerade ich die Klassenarbeiten austeile und alle so, keine Lust, Klassenarbeit zu schreiben, dann erinnere ich sie, ich finde das cool, das hat Gott mir gegeben. So, ey, wir sagen jetzt mal alle Gott dankbar, dass wir jetzt nicht in Nordkorea sitzen oder irgendwo in Afrika oder so, ne? Weil, hey, in Afrika, da sind die Kinder voll heiß drauf, zur Schule zu gehen. So, die können aber nicht, ne? So, oder. Und wir vergessen das oft, wir kriegen nicht diese Perspektive, so, ne? Aber Dankbarkeit ist extrem. Wenn wir viele Sachen gut können, oder wenn wir vielleicht, ne, zum Beispiel bei mir war das früher so, weil ich so einen Haufen Minderwertigkeitskomplexe hatte ich total, in vielen Sachen total den Ehrgeiz entwickelt und einfach trainiert. Das war in Sport so, in Musik so, und ich wollte immer der Beste sein. So, ne? Und wenn man das dann so jahrelang macht, ne, und dann auch so einen kranken Ehrgeiz hat oder so, dann ist man nachher in ziemlich vielen Sachen ziemlich gut. Und dann, ne? Ey, und Gott kann dir richtig den Arsch versohlen dann. Wenn du dann so, ne, die anderen wissen lässt, ihr seid Idioten, oder, ne, wenn du dich dann so, ey, Gott, wirklich, Gott, nee. Also wenn man halt Sachen einfach kann, dann seid einfach Gott dankbar, wirklich. Ne? Einfach, ey Gott, danke, dass das geklappt hat. Weil es gibt auch viele Leute, die sind ehrgeizig und die geben sich Mühe und es klappt nicht. Ne? So, es ist nicht, hängt nicht alles von dir ab. Okay. Noch irgendwas dazu? Noch irgendwas zur Gnade? Wenn jemand von euch eine Antwort hat, kann ich auch sagen. Ja. Ich habe letzte Stelle gemacht, Paulus hat gesagt, wer hat etwas, was er nicht vorhanden hat, ja, das ist auch so eine Sache. Ne? Ich zum Beispiel, ich meine, wenn mich jemand fragt, hey, kannst du Gitarre spielen? Dann sage ich so, manchmal, also ich sage das dann ganz bewusst, um auch bisschen zu provozieren und zu schocken, sage ich so, ja, ich kann ziemlich gut Gitarre spielen. So, und dann sind die Leute immer geschockt, so, oh, was, der ist aber stolz, so, ne? Der gibt es zu, dass der sagt, dass es gut kann, der ist aber eingebildet, so, ne? Ich weiß natürlich, dass der andere genau diese Gedanken dann hat und ich provoziere das auch, so, ne? Und wenn er dann mit mir nicht weiter reden will, okay, dann soll er gehen und denken, dass ich eingebildet bin. Aber wenn er dann, ne, wenn er dann wissen will, warum ich so bescheuert antworte, dann kommt, ist das der nächste Punkt. Ich rühme mich Gottes. Ne? Ich sage, hey, Gott hat mir, ne, ich habe mir nicht ausgesucht, welche Gene, welche DNA ich kriege, von welchen Eltern ich kriege. Ich habe das Glück, in eine sehr musikalische Familie reingeboren zu sein. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Ne? Das heißt, es ist, ne, es gibt andere Leute, die mühen sich ab, so jahrelang Gitarre zu spielen und können es nicht so gut oder so. Ne? Aber das ist dann der nächste Punkt. So, ne? Und es wäre definitiv falsch, wenn ich sagen würde, ich wäre der Beste, weil es gibt immer jemand, der besser ist als du, immer. Ne? Aber wenn ich es gut kann, muss ich mich auch andererseits überhaupt nicht dafür schämen, wenn ich sagen kann, hey, ich kann es gut. So. Entscheidend ist halt mein Herz. Denke ich kann es gut, weil ich der Geilste bin, oder ich kann es gut, weil, Mann, ich habe halt Gnade von Gott bekommen, so. Ne? Was soll ich mich, ich werde mich nicht für die Gnade, die Gott mir gegeben hat, schämen und mich nicht doof fühlen dafür, ganz ehrlich. Das habe ich früher gemacht. So, aber ich fühle mich nicht mehr doof für Dinge, die Gott mir gegeben hat, so. Ne? Und das schockt dann manchmal Leute. Wenn die dann das aushalten, dann gibt es immer sehr gute Gespräche, ja. Wenn sie es nicht, dann gehen sie weg und denken, boah, der ist aber eingebildet, aber egal. Ja, letzte Frage. Seid ihr sehr hungrig? Wir machen kurz, ne? Ich möchte nicht religiös sein, aber ich möchte heilig sein. Wo ist da die Grenze? Gute Frage. Ne? Was heißt religiös sein? So, religiös heißt für mich zum Beispiel, also dass alle, als ich bin in einer sehr religiösen Gemeinde aufgewachsen, ne, wo ganz klare Gesetze und ungeschriebene Gesetze galten, wie jemand so da unmöglich, mit Hose überhaupt nur in die Gemeinde, gar nicht, mit kurzer Hose, so, ne, oder barfuß oder so, oder mit so T-Shirts, ne, ihr guckt besser nicht, ihr googelt besser nicht diesen Bandnamen, weil, ne, die Band ist nur Gebrüll und nur Geknüppel und so, würdet ihr nur denken, boah, wie kann der Prediger nur solche Musik hören, so, ne, aber echt ein geiles Lied, This is where I end, und die nächste Zeile ist, and Christ begins, aber egal. So, ne, zum Beispiel, das ist so, dass, ne, religiös, du bist religiös, wenn du darauf guckst, was machen Leute äußerlich. Ne? Zum Beispiel, ich habe das so gemerkt, dann bin ich Jesus begegnet, ich habe Jesus kennengelernt und ich war voll begeistert von Jesus und ich rede mit Menschen über Jesus, von denen ich eigentlich dachte, okay, die kennen Jesus schon sehr lange und so, ne? Und alles, was diese Menschen dann interessiert hat oder was sie mir zurückgeantwortet haben, es waren meist Ältere, ja, aber deine Kleidung, ja, aber das geht ja nicht, ja, aber das geht ja nicht, so, ne? Oder dann sitzt man in einer Mennonitengemeinde und dann so ein, zweimal im Jahr spürt man da die Gegenwart Gottes auch ein bisschen, so, ne? Oder dann passiert auf einmal was, irgendjemand sagt ein Zeugnis oder die singen ein Lied und die Gegenwart Gottes ist da und es ist voll cool. So, und dann kommen auf einmal irgendwelche Leute, ja, aber nee, wir haben ja nicht unsere richtige Reihenfolge und der Gottesdienst war ja 5 Minuten länger als geplant oder so, das geht ja. Und dann fangen Leute an, sich drüber aufzuregen. So, ne? Das ist Religiosität. So, ne? Viele Leute sind einfach religiös, weil sie nicht glauben können, dass Gott auch, die Gegenwart Gottes auch bei solcher Musik kommen kann. Ne? Es kommt halt aber immer so, du bist religiös, wenn du nicht aufs Herz guckst. Ne? Und wenn du aber Gott wirklich gefallen willst, ab dem Punkt, wo ihr wirklich ein Verlangen habt, ich möchte Gott gefallen, ich möchte heilig und fromm leben, ab dem Punkt wird der Teufel zu euch kommen und euch volllabern. Ne? Und zwar mit Anklage. Vorher, wo euch Gott egal ist, dann wird der Teufel euch anders angreifen. Aber an dem Punkt, wo ihr wirklich Gott gefallen wollt, ändert der Teufel seine Taktik und Anklage. Ja, du hast das nicht richtig gemacht, du hast das nicht richtig gemacht. Er nutzt dieses Verlangen, das ihr habt, Gott zu gefallen. Es wird er gnadenlos ausnutzen. Und einer der besten Wege, die ich gefunden habe, ist, man achtet darauf, dass man immer ein weiches Herz hat. Immer so Sachen wie dass Barmherzigkeit, dass Liebe aus mir rauskommt. Ja, ganz oft, wenn ich so anfange zu denken, wie kann er nur, der ist ein Christ, wie kann er nur das machen? So, mein Herz macht zu, das ist Härte, dann werde ich religiös. Ja, dann fange ich an, so Forderungen zu stellen an den anderen. Ich werde nie vergessen, in einem Film, ist ein Dokumentarfilm, und da laufen so ein paar Leute, die filmen das, die laufen mit Heidi Baker auch, zufälligerweise. Heute ist Heidi Baker-Tag hier. Oh Mann. Ja. Guckt euch bloß nicht im Internet Videos von der an. Die laufen in der Türkei durch so Slums. Das sind so Sinti und Roma in der Türkei oder irgendwelche Leute, die auch da nicht wirklich in der Gesellschaft integriert sind, die in so Hütten leben. Also die gehen wirklich zu den Letzten und die filmen das. Und Heidi hat einen türkischen Übersetzer, ein türkischer Pastor, der sie übersetzt. Und die gehen einfach von Tür zu Tür und fragen die Leute, ob sie Gebet wollen. Einfach nur Gebet. Ne? Und Heidi hat das schon 1000 Mal gemacht. Die beten einfach für Gott und Gott sagt ihnen dann meistens, wofür sie beten. Und dann werden die Leute meistens geheilt. Und dann freuen sie sich und dann wollen sie auf einmal wissen, was ist denn das für ein Gott? An den ihr glaubt, weil der heilt mich ja und das ist ja cool. So, ne? So, das ist eine coole Strategie. Missionsstrategie ist dann leicht, muss man nicht so viel reden und so. Ist immer besser, wenn man Gott die Überzeugungsarbeit machen lässt. Wirklich. Ne? Wirklich. Dann kann man nachher nur noch sagen, ja, muss man nachher nur noch erklären, was eigentlich passiert ist. So. Das habe ich selber schon 100 Mal erlebt. Vielleicht nicht. Ja. Und Heidi geht dann zu diesem, ne, da ist so eine richtig arme Frau, die geht es wirklich dreckig, geht da hin und dann sagt sie dem Übersetzer, er soll das übersetzen, er soll sie fragen, ob sie Gebet will. Und der Übersetzer redet mit der Frau und die Frau sagt, nein, nein, nein. Und redet wieder zum Übersetzer, sag ihr, wir beten einfach nur für sie. Und die Frau ist total nein. Und das geht so ein paar, und die ist voll komisch, weil normalerweise, ne, das sind ja alles keine Atheisten. Atheisten gibt es nur in der westlichen Welt und nicht so viele. Auf dem ganzen Erdkreis sind die meisten Menschen keine Atheisten. Ne, die haben eigentlich kein Problem damit. Und nachher kommt raus, der Übersetzer, der hat diesen Leuten nicht wirklich übersetzt, was Heidi gesagt hat. Er hat ihnen nicht einfach angeboten, sondern er hat angefangen, Forderungen zu stellen. Ja, glaub, wenn du an Jesus glaubst, dann beten für dich. Wenn du Ja zu Jesus sagst, dann beten wir für dich. So kam er immer zu den Leuten. Und das ist Religion, Leute. Das geht nicht. Das ist nicht Gottes Freundlichkeit. Das haben die erst später rausgefunden. Er hat immer, wenn wir anfangen, Forderungen an die Leute zu stellen, ja, dann wird's komisch. So, ja. Ey, was hat, Gott hat seinen Sohn geschickt, damit er für uns stirbt hier, damit er unsere Sünden alle trägt. Und Leute, viele Leute, die scheißen darauf, dass Jesus für sie gestorben ist. Und die wird das nie jucken. Und Gott ist auch für diese Leute gestorben. Ja, und Gott wusste wahrscheinlich, dass es viele Leute gibt, die das einfach verachten, die Gnade und Güte Gottes in Jesus. Ja, es hat Gott nicht abgehalten, für alle Leute zu kommen. Das hat Gott nicht abgehalten. So. Und wir sind seine Botschafter und wir müssen genauso sein. Und wenn wir diese Herzenshaltung in uns reinkriegen, ja, ist der beste Schutz. Ja. Einfach gucken, guck einfach, dass du ein weiches Herz hast, bei allem. Und lass nicht zu, wenn da jemand kommt, der die falsche Musik hat, oder wenn jemand kommt, der die falsche Kleidung hat, oder die falsche Sprache, oder, ja, weiß was ich, lustig ist das manchmal, wenn so Leute aus der New Age-Szene oder so oder sich bekehren und die reden dann von der Energie und der Kraft, weil sie haben halt nicht das christliche Vokabular. Ne? Das ist immer witzig, weil dann religiöse Menschen kommen überhaupt nicht drauf klar, wenn sie vom Heiligen Geist als die Aura reden. So, ne? Weil, hey, gib ihnen eine Woche Zeit, die Bibel zu lesen, Mann. Ja, aber sofort, so, ne, hast du im Internet das Beste, Alter. Dann kommen immer die ganzen Internetprediger, die immer sofort mit der richtigen Lehre kommen. Und die ganzen Ghostbuster sind dann alle da, die überall die falschen, die, ne, die Geisterjäger, die überall die Schwarmgeister jagen wollen und so. Nee. Ey, wir müssen aufs Herz gucken, Mann. So, ne? Ganz ehrlich, wenn wir nur auf die wir können sehr leicht verführt sein, selbst wenn äußerlich alles richtig ist. Zu Paulus, als Paulus in der Apostelgeschichte ist er da auf so einem Missionstrip und da läuft ihm eine Frau hinterher und die Frau sagt die ganze Zeit, dies sind die Knechte des Höchsten, auf sie hört. Leute, das war 100% korrekt, was die Frau gesagt hat. Ja, es war 100, da war nichts Falsches dran, alles war richtig. So, irgendwann dreht Paulus sich um und treibt einen Dämon und sagt, das war ein Dämon. Treibt ihn aus ihr aus. So. Alles richtig. So, da war nichts Falsches. Die hat das Richtige gesagt, Mann. Ja, trotzdem falsch. So, ne? Deswegen, wir müssen lernen, hinter die sichtbaren Dinge zu gucken, auf das Unsichtbare zu schauen. Was ist wirklich dahinter? Was ist im Herzen? Ne? Und wir müssen darauf achten, dass wir immer ein weiches Herz gegenüber jedermann haben. Ne? Sobald unser Herz hart wird, ist vorbei. Wenn du ein weiches Herz hast, dann lass dich nicht verklagen vom Teufel. Wenn der Teufel dir ein schlechtes Gewissen macht, dann sag ihm, hau ab, Mann. Lass mich in Ruhe, in Jesu Namen. Verschwinde. Ja? Sprich zu ihm. Sag ihm, er soll gehen. So. Ja, du bist ein Kind Gottes. Ja, Jesus hat ihn besiegt, den Teufel. Du kannst auf ihn drauftreten. So. Und der hat nichts. Ey, dieser Platz hier zwischen deinen Ohren gehört dem Teufel nicht. Ja, der hat da nichts drin verloren. Wenn da Gedanken sind, die dem vom Teufel kommen könnten oder die ihm ähnlich sind, die voller Härte, voller Unbarmherzigkeit, voller Verachtung oder solche Gedanken, dann ne, raus da, hier, nix. Solche Gedanken, das ist das Beste, was euch passieren kann, ne, wenn ihr damit anfangt, zwischen euren Ohren Ordnung zu halten. So, das ist das Beste. Ne. Und dann lebt einfach, Alter, lebt einfach. Vertraut auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht blöd. Der Heilige Geist weiß, dass ihr Gott wenn ihr Gott gefallen wollt, der Heilige Geist weiß das, weil die Bibel sagt, er sieht, was im Innersten des Menschen ist. So, er weiß, und lebt einfach, macht einfach. Und wenn es falsch ist, na und? Der Heilige Geist ist nicht blöd und er ist auch nicht schwach. Er kann euch überführen. Wenn eure Grundhaltung richtig ist, lebt einfach, habt einfach Spaß mit Jesus und genießt das Leben. Ja? Und das ist ein Glaubensschritt, den ihr machen müsst. Weil sofort kommt, oh, was ist, ne? Der Teufel nutzt das halt gnadenlos aus. Sofort kommt irgendein Gedanke, wow, was ist, wenn du jetzt sündigst? Ja, dann ist Jesus immer noch für dich gestorben, Mann. So, ja. Es ist wie mit einem Navi. Wenn das Auto steht, redet der Navi nicht. Ja? Wenn das Auto fährt, spricht der Navi mit dir. Selbst wenn du in die falsche Richtung fährst. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Ja. Wenn du sitzt und gelähmt bist vor Passivität und gar nichts, ich will bloß keinen Fehler machen, je Gott, ich, ja, so, ne? Nein, Mann, fang an zu leben, mach, und ich, glaub mir, der Heilige Geist wird da sein. Ja? Wenn deine Grundhaltung in Ordnung ist, so. Wenn du auf ihn pfeifst, ja, dann, klar wirst du ihn ja nicht hören. Ne? Okay. Amen. Hat irgendjemand noch Fragen oder wollen wir sofort grillen?